Wie unsere Korrespondentin berichtet, gab es Explosionen, unter anderem in der Millionenstadt Tebris und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon in der Nacht angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Einige auch vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten.
Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeuges in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Experten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden bei dem Absturz gestern in Ahmedabad 241 Insassen des Flugzeugs und mindestens 24 Menschen am Boden getötet. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am Morgen war Indiens Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zuvor hatte er ein Krankenhaus besucht, in dem Opfer der Katastrophe behandelt werden. Verletzte, die sich auf dem Gelände aufgehalten hatten, auf das die Boeing gestern abgestürzt war, aber auch den einzigen überlebenden Passagier, einen Briten mit indischen Wurzeln. Der Mann wurde nur leicht verletzt, er hat Verbrennungen an einer Hand. In der Rechtsmedizin versucht man derzeit, die Toten anhand der DNA zu identifizieren. Indischen Medien zufolge denkt die betroffene Fluglinie Air India inzwischen darüber nach, alle Maschinen vom Typ 787 Dreamliner zunächst am Boden zu lassen.
Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Pospesch, RBB 24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren. So Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin schlägt oder bedroht, kann das Gericht ihn zum Tragen einer solchen Fußfessel verpflichten. Das Besondere, das Gerät soll von der Frau und der Polizei geortet werden können. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Alarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Kreuzberg 24 Grad, in Pritzwalk 21 und in Senftenberg 27 Grad. Auch morgen Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik. mit Fanny Tank.
Schönen guten Tag.
Thank you.
Francis Poulenc, das war ein Stück namens Melancholie. Vielleicht eher ein Herbst- als ein Sommerstück, aber so schön, dass es doch heute sein sollte. Corinna Simon war die Pianistin. Meine Musik Teil 2, und da möchte ich auch noch mal kurz zurückblicken auf unsere Sendereihe Die Absolventen, die am Mittwoch, vergangenen Mittwoch, wieder im Studio 14 in der RBB Dachlounge stattgefunden haben. Dieses Mal war die Geigerin Antje Weithaas mit ihrer Klasse der Hans-Eisler Musikhochschule Berlin zu Gast. Und ich glaube, es gab niemanden an diesem Abend, der nicht begeistert war vom Können und vom Spiel dieser 5 jungen, zum Teil sogar sehr jungen Geigerinnen und Geiger. Jeder und jede hat an diesem Abend wirklich alles gegeben, sich selbst hingegeben an die Musik und beherzigt, für was Antje Weithaas auch selber steht, nämlich das Erzählen mit Musik, das Kommunizieren, das Sagen, das Unsagbaren, das sich Verlieren in der Kunst nicht nur als Droge, sondern auch als ein Weg, sich selbst, unser Menschsein, kann man fast sagen, zu begreifen. Hier ist jetzt Antje Weithaas selber mit dem Andante Cantabile aus dem 2. Violinkonzert von Petrus Wasks. Mit diesem Album ist sie auch gerade für den Opus Klassik nominiert worden als eine der besten Instrumentalistinnen des Jahres. Das ist eine Art Cliffhanger hier. Wen diese Musik weiter interessiert, und das werden einige sein, der kann sich die Aufnahme anhören. Das war das Andante Cantabile aus Peteris Wasks zweitem Violinkonzert, gespielt von Antje Weithas. Eine wahnsinnig tolle Aufnahme. Und Antje Weithas ist gerade für den Opus Klassik nominiert worden als Instrumentalistin des Jahres. Ich hoffe sehr, dass sie diesen Preis bekommt. Es wäre an der Zeit und die Chance, bewusst eine Frau auszuzeichnen, die es geschafft hat, sich den Gesetzen des Marktes, für die dieser Preis ja eigentlich steht, erfolgreich zu widersetzen oder sich ihn zumindest nicht anzubiedern. Weithas steht für Kunst, nicht für Kommerz, und es stünde dem Opus gut, sich das klarzumachen und entsprechend zu würdigen. Am 27. Juni wird mich Antje Weithas hier in der Sendung live besuchen. Vielleicht sprechen wir dann auch darüber, vor allem aber wollen wir auch über die Missstände an den Berliner Musikhochschulen finanzieller Art sprechen, die absurde Bildungspolitik dieser Stadt, also eine Menge Gesprächsstoff. Und in unserer Sendereihe Die Absolventen, da war Antje Weithas mit ihrer Violinklasse der Musikhochschule Hanns Eisler am Mittwoch schon zu Gast. Nachzuhören übrigens am 19. Juli um 14 Uhr hier im Programm von Radio 3. Und dieser Abend begann mit einem Duo für zwei Violinen von Jean-Marie Leclerc. Sie hören deshalb jetzt das Duo Nummer 5 in E-Moll als ein Live-Mitschnitt oder eine Live-Aufnahme hier aus dem SFB aus den 70er Jahren. Also eine doch schon historische Aufnahme mit Itzhak Perlman und Pinkas Zuckermann.
Thank you.
Itzhak Perlman und Pinkus Zuckermann mit dem Duo Nummer 5 für zwei Violinen von Jean-Marie Leclerc. Eine SFB-Konzertaufnahme Anfang der 70er Jahre und heute eine Erinnerung an unsere schönen Absolventen am vergangenen Mittwoch. Da kam auch ein Violinduo von Leclerc zum Einsatz. Das waren die letzten Absolventen dieser Saison und für uns geht damit die erste Saison in dieser Konstellation der neuen Sendereihe zu Ende. Erfolgreich zu Ende, muss man sagen. Es waren 6 sehr schöne Folgen bis jetzt seit Oktober. Und wenn Sie Lust haben, auch mal dabei zu sein im Studio 14 in der RBB Dach Lounge und sich eine der Klassen der Berliner Musikhochschulen samt Professor oder Professorin anzuhören und auch ein bisschen was zu erfahren aus dem Leben dieser dort studierenden Menschen, dann kommen Sie doch am 1. Oktober vorbei. Da geht es weiter mit den Absolventen. Welches Instrument da im Vordergrund stehen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber dass es immer toll wird, man etwas lernt, man berührt wird, das kann ich Ihnen auf jeden Fall garantieren. Zum Ende dieser Sendung meine Musik switche ich nochmal zu Bratsche und Cello. Auch ein Streicherduett hören Sie jetzt, in diesem Fall nochmal von Darius Milhaud. Es spielen Paul Cortesi und Frank Schaller. Thank you. Eine Sonatine für Viola und Cello, Opus 378 von Darius Milhaud. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Das hier war die Sendung Meine Musik, auch jederzeit nachzuhören über unsere Webseite radio3.de unter Meine Musik. Und noch ein ganzes Jahr lang jede Folge in der ARD Audiothek. Auch da einfach nur ins Suchfeld eingeben, Meine Musik oder je nachdem auch gerne Fanny Tank. Jedenfalls ende ich hier, sage Tschüss, bis nächste Woche, freue mich schon auf Freitag. Und das hier ist noch Musik von Marin Marais. Tschüss.
Radio 3. Shalom.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Zwischen den Regierungen Israels und Deutschlands steht die Stimmung nicht zum Besten. Äußerungen des Kanzlers und des deutschen Außenministers machen das deutlich. Aber das Gespräch der AutorInnen und Literaten beider Länder geht weiter und bietet ganz andere Möglichkeiten des Dialogs. Das zeigen hoffentlich in der kommenden Woche auch die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin, die die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet. Carsten Dippel gibt einen Ausblick.
Was kann Kunst angesichts von Terror und Krieg ausrichten? Wenn kommende Woche die 20. deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin eröffnet werden, steht diese Frage unwillkürlich im Raum. Denn das Festival, bei dem sich deutsche und israelische Literaten begegnen, steht im Schatten der Geschehnisse in Israel und Gaza. Völlig unpolitisch könne ein solches Festival nicht sein, sagt denn auch die Journalistin Shelley Kupferberg, die gemeinsam mit Natascha Freundl die Literaturtage moderieren wird.
umso mehr brauchen wir Foren, in denen Dinge besprechbar gemacht werden, indem man sich zusammensetzt. Und das birgt für viele, glaube ich, eine große Möglichkeit, aber auch ein Risiko. Man setzt sich natürlich auch immer Kritiken aus. Und die sind zurzeit sehr unversöhnlich und lautstark bisweilen. Aber ich glaube, dass die deutsch-israelischen Literaturtage ein schönes Forum für einen ehrlichen, aufrichtigen, intensiven Austausch bieten können.
Der israelische Autor und Lyriker Matej Shmuelov lebt seit über 10 Jahren in Berlin. Er kommt aus einer Misrachi-Familie. Misrachim, das sind jene Jüdinnen und Juden in Israel, deren Eltern und Großeltern aus den arabischen Ländern stammen, häufig vertrieben wurden. Shmuelovs Stimme ist die eines Diaspora-Israeli, der wie viele andere israelische Künstler und Intellektuelle seine Zelte in Deutschland aufgeschlagen hat, auch wenn er Israel oft besucht. Matej Shmuelov hat vor Jahren mit anderen in Berlin lebenden Israelis Foren gegründet, bei denen sich jüdische und muslimische KünstlerInnen begegnen. So sehr der 7. Oktober auch ihn getroffen habe, er setze auf Verständigung. Scharf wendet er sich gegen das militärische Vorgehen Israels in Gaza.
In der Kulturszene gibt es viel Schweigen, wenn es um Palästina geht. Es ist nicht leicht, eine pro-palästinensische Meinung zu äußern oder zu veröffentlichen. Man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt. Der Krieg hat mir sehr beeinflusst. Ich habe angefangen, poetische Essays zu schreiben über meine Erfahrungen, mein Leben dazwischen. In den Texten verbinde ich jüdische und palästinensische Gedichte.
Man wolle möglichst viele Perspektiven ermöglichen, sagt Tamara Ohr, Vorständin des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, das gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Goethe-Institut die Literaturtage organisiert.
Ich glaube, es ist wichtig, dass sie stattfinden und dass sie gerade jetzt stattfinden. Und zwar genau deshalb, weil alles anders ist, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Worte zu finden, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Perspektivwechsel vorzunehmen, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Empathie zu empfinden. Und das ist das, was wir auch an den Literaturtagen erreichen wollen, dass wir eben wieder hinschauen, dass wir Worte finden, dass wir Räume schaffen, wo wir uns begegnen, wo wir uns auch streiten können.
Zu Gast wird beim 3-tägigen Festival unter dem Motto »Alles anders« auch Dror Mishani sein. Mishani zählt zu den erfolgreichsten israelischen Autoren, der mit seinen Krimis auch hierzulande ein großes Publikum erreicht. Mishani befand sich am 7. Oktober 2023 auf Lesereise in Frankreich. Seine Erfahrungen hat er später in dem als Tagebuch verfassten Band »Fenster ohne Aussicht« publiziert. Shelley Kupferberg blickt gespannt auf die Begegnung zwischen Dror Mishani und der österreichischen Schriftstellerin Katrin Rögler. In »Fenster ohne Aussicht« beschreibt Mishani, wie sich die israelische Gesellschaft durch das Massaker der Hamas am 7. Oktober radikalisiert hat.
Er hinterfragt auch ganz schnell die Rhetorik von Rache und Vernichtung und plädiert für Empathie und Selbstreflexion, gerät dabei aber selbst an seine Grenzen und diese Aushandlungsprozesse, diese Selbstgespräche mit sich selbst, die hat er unglaublich sensibel und faszinierend, wie ich finde, dokumentiert in diesem Buch.
Shelley Kupferberg in einem Beitrag von Carsten Dippel. Die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin finden am 19. und am 22. Juni statt in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Alle Infos dazu im Netz. Städtel Berlin, das ist, Zitat, jiddische Kultur in der Hauptstadt. Dienstagabend hat das Festival begonnen. Jam-Sessions, Lesungen, Workshops, Tanzen und Angebote für Kinder stehen auf dem Programm. Noch bis Sonntag gibt es viel jiddische Musik. Miron Tenenberg war für uns bei Städtel Berlin.
A schönen guten Abend, teure Freund. Shalom Aleichem.
Sascha Lurje begrüßt das Publikum im grünen Salon der Berliner Volksbühne. Es ist der erste Abend, der Auftakt von Städtel Berlin in diesem Jahr.
Mit dem Bewusstsein nicht zu dergleichen. in ein Unterbewusstsein gehabt, Intuitie.
An diesem Abend auf der Bühne singen und spielen und lesen Marina Frenk, Christian David und Craig Judelmann. Schwer zu sagen, wer bei dieser musikalischen Lesung welche Rolle einnimmt. Mal spricht die eine, mal die anderen. Die Instrumente, Geige, Keyboard, Klarinette, Gitarre, wechseln ebenso reihum. Das Programm ist launig und unterhaltsam.
Welcome to Demons of Astropil. Have you ever heard of Astropil, Starry Astropil, also known as Ostropol or Ostropolje? It is a village on the Sluch River in the Volhynia region of Ukraine.
Die KünstlerInnen stellen das ukrainische Dorf Ostropol an der Sluch vor. Begleitet von Geschichten von Geistern und Dämonen, Rabbinen und ihren Anekdoten, Polen und Kosaken und Pogromen und Witzen und Kabbalisten und.
Who knows? Oedipus Schmedipus, as long as the boy loves his mother.
Würden die englischen und jiddischen Texte nicht auf Deutsch übertitelt sein, man könnte annehmen, dass die drei einfach assoziativ durch den Abend führen. Aber die Übertitel und das Lesen der Texte bezeugen die Auseinandersetzung mit den Themen. Anfangs wirkt die Performance leicht, wird über den Abend von nur knapp 1¼ Stunden jedoch immer schwerer. Das könnte auch für das gesamte Programm des Festivals Städtel Berlin stehen.
Mein Name ist Christian David, ich bin Musiker, ich spiele Klarinette und alles mögliche andere und arbeite seit 30 Jahren, denke ich, auch in jiddischer Musik. Und hier beim Städtel Berlin Festival mache ich die Grafik und vieles hinter den Szenen, bin in diesem Jahr gar nicht so stark im Orga-Team, aber ansonsten das auch. Und wir sind eigentlich eine kleine, sehr verbundene Familie von Menschen, die daran zusammenarbeiten.
Und das merkt man auch. Die KünstlerInnen sind vor und nach der Show in Gespräche verwickelt. Man begrüßt sich herzlich, ohne dabei exklusiv auf neue Gesichter hinabzuschauen.
Ja, es ist immer auch ein bisschen ein Familientreffen natürlich.
Entstanden ist das Festival vor 9 Jahren in Berlin, als sich aus einfachen Jam-Sessions aus dem jiddischen Spektrum ein Programm formierte. Daraus wurde zuerst das Städtel Neukölln, weil viele dort einfach wohnten. Mittlerweile nennt sich das Festival Städtel Berlin, weil Berlin, vor allem das jiddische Berlin, eben doch ein Dorf ist.
Heute Abend gibt es einen jiddischen Schabbes-Gottesdienst mit viel Musik ab 18.30 Uhr in der Nikodemuskirche bei freiem Eintritt. Das ganze Wochenende Workshops auf dem schönen Uferfabrikgelände. Sonntagabend das große Finale auf der Open-Air-Stage der Uferfabrik mit anschließendem Ball. Alle Infos im Netz. Für uns berichtete Miron Tienenberg. Und das war Shalom. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit aktueller Kultur. Das nächste Shalom in 14 Tagen um die gleiche Zeit auf Radio 3.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum